Wir wollen jetzt über Holger Mainz berichten. Also der Beitrag umfasst mehrere Punkte. Zum einen wollen wir ganz kurz auf seine Biografie eingehen. Wir werden dann uns mit seiner Zeit in der RAF beschäftigen. Des Weiteren seine letzte Zeit, also bevor er gestorben ist, als Gefangener. Und als viertes wollen wir dann noch darauf eingehen, es gab auch Stimmen zu Holger Mainz aus der Schweiz und aus Frankreich. Und zwar geht es darum, was bedeutete Holger Mainz damals und was bedeutet Holger Mainz für uns heute. Okay, soweit, so gut. Holger war ein Filmstudent und in der 67er, 68er Bewegung aktiv. Und er wäre jetzt in diesem Monat am 26. Oktober 80 Jahre alt geworden. Er war Kameramann und er hat einen Film, glaube ich, über einen Obdachlosen produziert oder auch hat einen Film gemacht. Den kann man auch im Netz sich anschauen. Er schloss sich 1970 der RAF an und in der Zeit, in der er in der RAF aktiv war, begann 1972 auch die sogenannte Mai-Offensive. Was war diese Mai-Offensive? Da muss man ein bisschen zurückgehen. In diesem Jahr, also im Jahre 1972, verschärften die USA ihren Krieg in Vietnam mit der systematischen Bombardierung ziviler Ziele und der Verminung der Häfen von Nordvietnam. Und wie es der damals verantwortliche General Westmoreland ausdrückte oder formulierte, dieses Land, also Nordvietnam, in die Steinzeit zurückzubomben. Es gab verschiedene Proteste gegen den US-Krieg, gegen die US-Aggression in Vietnam, aber die waren folgenlos. Also der Krieg ging einfach weiter in Vietnam. Deshalb griff die RAF in diesem Jahr, nahm sie Stellung bzw. nahm militärische Stellung. Sie griff am 11. Mai 1972 das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt an und am 24. Mai das Hauptquartier der US-Armee in Heidelberg mit einer Autobombe. In der Erklärung des Kommando Petra Schelms heißt es zur Begründung der Aktion in Frankfurt, also das war die Aktion gegen das Headquarter der US-Armee, Zitat, für die Ausrettungsstrategien von Vietnam soll Westdeutschland und West-Berlin kein sicheres Hinterland mehr sein. Sie müssen wissen, dass ihre Verbrechen am vietnamesischen Volk ihnen neue, erbitterte Feinde geschaffen haben. Dass es für sie keinen Platz mehr geben wird in der Welt, an dem sie vor den Angriffen revolutionärer Guerillaeinheiten sicher sein können. Ich muss kurz noch was sagen. Wer war Petra Schellen? Petra Schellen war eine Aktive der RAF und wurde 1971 im Mai von der Polizei erschossen während einer Grußfahndung. Am 12., also geht es weiter, aber zu dieser Mai-Offensive. Am 12. Mai führte die RAF Attacken auf die Polizeihauptquartiere in Augsburg und München durch. Am 16. Mai erfolgte ein Angriff auf den Bundesgerichtshof Richter Buttenberg. Mit dieser Aktion, also gegen Buttenberg, richtet die RAF gegen die Isolationsfolterbedingungen, denen die politischen Gefangenen unterworfen wurden. Zitat, wir verlangen von der Justiz, dass das Leben und die Gesundheit der Gefangenen nicht länger systematisch angegriffen und zerstört werden. Am 19. Mai explodierte zwei Bomben im Hamburger Springer Hochhaus. Trotz rechtzeitiger und dreimaliger telefonischer Warnung vorher lässt Springer das Gebäude nicht räumen. 17 Arbeiterinnen werden verletzt. Mit diesem Zynismus hatte die RAF nicht gerechnet und übte deshalb Selbstkritik. Zitat, wir haben Springer nicht als das Schwein eingeschätzt, das er tatsächlich ist. Zitat zu Ende. Im Juli desselben Jahres, also 1972, wurde ein Großteil der RAF verhaftet. Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, Brigitte Mohnhaupt und Irmgard Müller. Holger wurde am 1. Juni in Frankfurt zusammen mit Andreas Bader und Jan-Karl Rasper verhaftet nach einem Feuergefecht. Das dauerte, glaube ich, mehrere Stunden lang. Also sie haben sich auch gegen ihre Verhaftung gewehrt. Zur Haftzeit, das wäre jetzt der nächste Punkt. Holger war bis zu seinem Tod vollkommen isoliert. Alle Zellen um seine herum waren leergeräumt. Jeder Kontakt zu einem Gefangenen wurde ausgeschlossen. Alle Details zu den Haftbedingungen vom BKA, also vom Bundeskriminalamt, bestimmt und von der Klassenjustiz in sogenannte Beschlüsse gefasst. Nach zwei kollektiven Hungerstreiks 1973 traten die politischen Gefangenen am 13. September 1974 in einen neuen Hungerstreik gegen Isolation und Sonderbehandlung, die zum Ziel hatte, die revolutionäre Identität zu zerstören. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Herold, und der Generalbundesanwalt Buback, er wurde später drei Jahre später von der RAF hingerichtet, manipulierten den vom Gericht zugeordneten Verlegungstermin von Holger nach Stammheim zum Prozess, da sie in Wittlich, also wo Holger inhaftiert war, die Bedingungen geschaffen hatten, Holger durch die Tortur der Zwangsernährung bei gleichzeitigem Verhungern lassen umzubringen. Das Kalkül des Staatsschutzes war, dadurch den kollektiven Hungerstreik zu brechen und die Kader, denen in folgenden Jahren ein Schauprozess in Stammheim gemacht werden sollte, zu dezimieren. Generalbundesanwalt Buback sagte damals, schon 5 Gefangene waren manchen schon zu viel. Also das waren eben Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe und Ulrike Meiner und Holger Mainz wäre es gewesen. Nach 2,5 Wochen Hungerstreik wurde mit Zwangsernährung begonnen. Vom Gericht wurde angeordnet, fixieren mittels Festschnallen, also das Zitat, auf den Operationstisch, gewaltsame Einführung einer Mundsperre und Festhalten der Zunge mit einem Metallfinger link. Zitat zu Ende. Holger wurde ein 12 mm dicker Gummischlauch in den Hals gestoßen, was heftige Schmerzen und Verwundungen von Kehle und Speiseröhre verursachte und zu Krämpfen führte, während er mit Lederriemen und Handschellen bewegungslos gefesselt war, was zur Zerstörung der Blutzirkulation führte. Zugleich wurde sein Kopf gegen eine Stütze nach hinten gepresst. Zwangsweise Ernährung, also sogenannte Ernährung, war nur das Cover für den Terror. Sie wurde nur zum Schein durchgeführt. Die Zuführung der Nährstoffe war so gering, in Klammern 400 Kalorien, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Holger starb. Am 9. November 1974 war Holger tot durch systematische Unterernährung und Zwangsernährungsfolter. Also wie gesagt, es waren 40 Gefangene, kämpften gemeinsam gegen diese Folter bis zum 5. Februar 1975. In diesen 5 Monaten andauernden Hungerstreik, wie gesagt, starb Holger Mainz an Folgen der Zwangsernährung am 9. November 1974. Insgesamt 9 politische Gefangene wurden im Knast ermordet. Den ganzen Zeitraum. Die Hinrichtung von Holger Mainz war damals der deutlichste Ausdruck dafür, dass die Kriegsführung des Staates gegen die RAF auch am Knast nicht Halt machte. Der Geiselstatus der Gefangenen ist offensichtlich. Die Gefangenen sollten zerstört werden, um die Politik der RAF zu ersticken. Der Kampf geht weiter. Am Tag nach Holger Mainz Tod wird der Berliner Kammergerichtspräsident Drenkmann durch ein Kommando der Bewegung 2. Juni erschossen. Die Bewegung 2. Juni war auch eine Stadtguerillagruppe. Im Jahre 1975, am 24. April, besetzte das RAF-Kommando Holger Mainz die deutsche Botschaft. Die Forderung nach Freilassung von 26 politischen Gefangenen unterstreicht das Kommando durch Ultimaten, die es mehrmals verlängerte, ohne dass die Bundesregierung darauf eingeht. Nach Ablauf der Ultimaten erschießt das Kommando zunächst den Militärattaché, als ihre Forderungen auch danach nicht erfüllt wurden, den Wirtschaftsarchiv. Die Polizei stürmt das Gebäude, wobei die vom Kommando installierte Sprengladung durch die mobilen Einsatzkommando gezündet wurden. Dabei kommt ein Angehöriger des Kommandos Ulrich Wessel ums Leben. Siegfried Hausner, der auch zu dem Kommando gehörte, also unser Kommando Holger Mainz, erleidet schwere Brandverletzungen, wird aber, obwohl transportunfähig, nach Stammheim geflogen, wo er am 4. Mai an den Folgen der Verletzung stirbt. Die Anziehungskraft der RAF hörte damit nicht auf. Andere Genossinnen setzten den Kampf bis 1998 fort. Jetzt die letzte Frage. Was bedeutet der Hungerstreik? Was hat damals der Hungerstreik von Holger Mainz bedeutet? Damals, also 1974, das sind ja auch schon bald 50 Jahre her. Und was könnte Holger Mainz Kampf für heute bedeuten? Dazu gibt es 2 Erklärungen, eine aus Frankreich und eine aus der Schweiz. Jean-Marc Rolland, der selber in der Aktion direkt war, der selber mit der RAF zusammen gekämpft hat, der auch, glaube ich, 15 Jahre im Knast war, sagt unter anderem, er hat im Jahr 1974 nicht nur Holger Mainz verloren, sondern auch eben seinen Freund und Genossen Salvador Bunig Artig, der in einem Korridor in Barcelona durch Strangulation hingerichtet wurde. Das war der letzte hingerichtete Gefangene unter Franco in Spanien. Er schreibt weiter, zur gleichen Zeit ging Holger zu RAF, die in Deutschland den antiimperialistischen Kampf führte. Wir, also Jean-Marc Rolland, gehörten derselben Generation, die von Frankfurt bis Barcelona überzeugt waren, dass es eine konsequente revolutionäre Bewegung nicht auf den Einsatz von Waffen verzichten konnte. Ich hatte schon kurz gesagt, dass der Salvador wurde Unnachgiebigkeit alter faschistischen Militärs ermordet. Inzwischen ist aber klar, dass das spanische Militär unter Franco nicht allein war. Die ganze Phase der Vorbereitung auf den Tod des Diktators Franco und des demokratischen Übergangs, das war sehr blutig. Forscher berichten von über 1000 Toten, wurde von NATO-Experten und deutschen und französischen Politikern gerichtet. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen auf die Erklärung von Jean-Marc ein. Wir haben es gewagt, nach 1968 zu den Waffen zu greifen, hatten bereits Genossinnen und Genossen im Kampf verloren. Wir lernten, auf den Partisanenpfad zu gehen, aber diese beiden Toten standen eindeutig sowohl für unsere Entscheidung, bis zum Ende zu kämpfen, als auch für die blutige Natur des autoritären Regimes, dem wir gegenüberstanden, sei es das französische oder das demokratische. Das Foto von Holger auf seinem Sterbebett liegend, das in allen linken Zeitungen Europas abgedruckt wurde, prägte grausam unsere ganze Generation von Aktivisten und Aktivistinnen. Abgesehen vom Tod eines politischen Gefangenen enthüllte es dieses Foto, wie tödlich das kapitalistische System ist. Sowohl in der Ausbeutung als auch in der Unterdrückung funktioniert, nur indem es den Tod produziert hat. Das Leben kann nur aus einer revolutionären Infragestellung entstehen. Das war, wie gesagt, ein Auszug aus der Erklärung von einem ehemaligen Gefangenen, der auch in der Stadt Guerilla, der von Aktion direkt zu Holger Mainz. Und wir haben jetzt noch einen Beitrag, den ich auch noch kurz vorstellen will. Das ist der vom Arbeitsgemeinschaft Klassenkampf Zürich vom revolutionären Aufbau. Ich zitiere: Dazwischen gibt es nichts. Die aufgeworfene Fragestellung führt in unserem Kollektiv zu einer Diskussion über die Bedeutung der RAF für die Politisierung von uns Militanten. Unser Blickwinkel von außen ist durch die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz geprägt, die sich mit denen in der Bundesrepublik Deutschland nicht vergleichbar lassen. Die meisten von uns haben die Ereignisse in den 70er Jahren nicht mehr direkt erlebt. Sie ging jetzt darauf ein, dass es auch damals sehr viel Musik gab, die Holger Mainz zum Thema hatten. Es gab zum Beispiel mal ein Punk-Lied, Bader Meinhof hingerichtet im Stammheimer KZ. Und auch das Lied von Tonsteine Scherben, Der Kampf geht weiter, bezieht sich ja auch auf Knast, auch wenn es in dem Falle nicht Holger Mainz war, aber auf jeden Fall Georg von Rau. Wer mit der deutschen Punk-Rock-Musik sozialisiert worden ist, für den führte sich eigentlich kein Weg an der RAF vorbei. Die RAF war Stoff für manche musikalische Auseinandersetzungen mit Staat und Revolution. Und selbstverständlich wollte man auch wissen, wer diese Bader Meinhofs waren und warum der Kampf weitergeht. Und das zu recherchieren, begonnen und nachgefragt und aufs erste Nachfragen war allen schnell klar. Das waren Terroristen, fleischgewordene Fehltritte der Geschichte und der Kampf, der ging eben auch nicht mehr weiter, höchstens der lange Marsch durch die Institutionen von denen, die dann doch vernünftig wurden und die sich ja letztlich vom bürgerlichen Staat korrumpieren ließen. Das eingangs erwähnte Gesangsstück hat mittlerweile schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel, doch heute noch werden Platten mit Meinhof-Zitaten produziert. Der Charakter der Repräsentation der RAF hat sich dabei verändert. Einst von Bands besungen, die ihren Songs eine klare Bruchposition zum bürgerlichen Staat artikulierten, kokettieren heute Mainstream-Kapellen damit, dass geschossen werden darf, komme aber nicht über die verintellektuierte Establishment-Provokation kindlicher Kleinbürgerinnen hinaus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Die RAF hat die Möglichkeit von Widerstand und einer Perspektive eingeräumt, in einem sich durch die Konsumkultur konsolidierten Kapitalismus, der uns Tag für Tag die eigene Alternativlosigkeit um die Ohren schlägt. Uns hat es den Glauben verlieren zu lassen, dass wir es so sein müsse und nichts anders, lässt uns die Möglichkeit einer Veränderung zum Wohle aller greifbar werden. Die Orientierung hat einen stark subjektiven Charakter. Objektiv gesehen, die bewaffneten Aktionen der Stadt keine revolutionäre Situation in der Bundesrepublik hervorgerufen haben die Bewaffneten vorgerufen, dennoch rührte sich uns ihr Kampf noch heute und trägt mit zu uns bei, dass das Feuer des Widerstands weiter in uns brennt. Zentral dabei ist, dass die RAF es vermochte, sich klar zu positionieren, zu sagen, was Sache ist, ohne sich jeweils in moralischen Dünkel zu verlieren. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Sie sagen zum Schluss noch, allerdings liegt ein Loch in der Geschichte, ein theoretisches Loch, weil der Bezug auf die Militante der RAF und die Lehren, die daraus zu ziehen wären, in der aktuellen Diskussion der revolutionären Linken fehlt. Dringlich wäre auch eine Aufarbeitung der Geschichte der Militanten der Er rafft selbst, damit die folgenden revolutionären Generationen an dieser wichtigen Erfahrung anknüpfen können. Das war, wie gesagt, Auszüge aus einer Erklärung von der Arbeitsgemeinschaft Klassenkampf Zürich für den revolutionären Aufbau. Beide Beiträge werden auch in der nächsten Ausgabe des Gefangeneninfo veröffentlicht. Wie gesagt, es wird auch eine Veranstaltung jetzt am kommenden Donnerstag in Hamburg geben, im Internationalen Zentrum der Brigittenstraße. Und es wird auch einen längeren Beitrag im Gefangeneninfo dazu geben. Und wir haben jetzt einfach Holger Mainz zum Thema gemacht, weil, wie gesagt, er wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden.